Liebe Gemeinde, heute ist der erste Sonntag der Passionszeit 2019. Und für viele Menschen ist es auch eine Fastenzeit. Seit 4 Tagen ist Schluss mit lustig, die Pappnasen sind weggeräumt und die Luftschlangen sind im Müll. Die Aschekreuze an den Stirnen mancher katholischen Glaubensgeschwister sind abgewaschen. Das wird ja immer wieder praktiziert als Zeichen der Umkehr zu Gott und der Vergänglichkeit. Und die Frage ist, wie wirst du, wie werden Sie die Passionszeit 2019 gestalten? In der Adventszeit haben wir ja ein reiches Repertoire in unseren Breiten hier, wie man die gestalten kann. Weihnachtskekse, Adventkränze, Christstollen, Weihnachtsbäume und die Geschenke, mit denen wir gern anderen eine Freude machen, die halten uns in der Adventszeit regelmäßig reichlich auf Trab. Da braucht man sich weder als Nachfolgerin und Nachfolger Jesu Gedanken machen, noch als Mensch, für den das Christuskind den Rest des Jahres überhaupt keine Bedeutung hat. Aber anders sieht das in den Tagen nach Aschermittwoch aus. Mit der Gestaltung dieser Zeit mühen wir uns eher. Viele Menschen nehmen an der evangelischen Fastenaktion 7 Wochen ohne teil. Da geht es um einen Verzicht im Alltag. Deshalb heißt die Aktion auch 7 Wochen ohne und sich auf etwas zu konzentrieren. In diesem Jahr heißt die Fastenaktion 7 Wochen ohne Lügen. Gar nicht schlecht in einer Zeit, in der Lügen als alternative Tatsachen bezeichnet werden. Und wer von sich weiß, das wäre mal was zum Einüben für mich. 7 Wochen ohne Lügen, 7 Wochen nichts als die Wahrheit, der sei ermutigt, sich dieser Fastenaktion anzuschließen. Wie das geht, findet man im Internet. Alle anderen, die noch keinen Plan haben, wie sie diese Passionszeit gestalten wollen, die möchte ich heute einladen zu einer Fastenaktion anderer Art. Und die heißt nicht 7 Wochen ohne, sondern sie heißt, bist du gewappnet, 7 Wochen mit, 7 Wochen mit Jesus. Und wir hören und lesen den heutigen Predigttext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, 1 und 14 bis 16. Weil nun Christus im Fleisch, das heißt in seinem irdischen Leben, gelitten hat, so wappnet euch, die ihr zu Jesus gehört, auch mit demselben Sinn, mit derselben Gesinnung. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Liebe Christin, lieber Christ im Gottesdienst hier, sind Sie gewappnet mit dieser Gesinnung? Gewappnet zu einem Leiden der besonderen Art, weil du zu Jesus gehörst. Bis zum letzten Sonntag dachte ich, das Wort wappnen ist ein altmodisches Wort, das kennt keiner mehr. Aber als letzten Sonntag Tornados über den Süden der USA hinweggerast sind und Tod und Verwüstung gebracht haben, da hat der US-Präsident Donald Trump sich über Twitter gemeldet und hat seinen Landsleuten dort zugerufen über Twitter, sich für weitere Wirbelstürme zu wappnen. Sich wappnen bedeutet auf Widrigkeiten vorbereiten, dagegen bewaffnet sein. Auch das Ermutigen von Menschen in solchen Situationen gehört dazu. Und wir wollen als Einstieg in die Fastenaktion 7 Wochen mit Jesus Jesus begleiten auf seinem Weg. 7 Wochen mit Jesus, bitte sagt nicht, das ist kalter Kaffee. Jesus ist alle Tage bei uns bis an das Ende der Welt. In der Aktion 7 Wochen mit Jesus geht es um etwas anderes. Vielleicht seid ihr einig mit mir, wenn wir von Passion Jesu sprechen, dann denken wir eigentlich nur an die letzten 2 Tage seines Lebens. Das erste und letzte Abendmahl, sein Gebet in Gethsemane, der Verrat, Gefangennahme bis zum Tod am Kreuz. Aber wir haben kaum im Blick, dass Jesus praktisch vom ersten Tag seines öffentlichen Wirkens an Gegenwind zu spüren bekam. Anfeindungen, provozierende Fragen, Nadelstiche mit Worten. Und deshalb wollen wir einmal mit Jesus unterwegs sein in Judäa, Samaria, Galiläa und Jerusalem. Wir wollen neben Jesus stehen, wenn er angegriffen wird, und uns fragen, was muss das mit Jesus gemacht haben, der niemals ein böses oder falsches Wort gesprochen hat gegen jemanden, der niemanden jemals Unrecht getan hat. Und damit, dass wir Jesus in diesem Gegenwind erleben, wollen wir uns wappnen, dass uns sowas auch passieren kann, dass das nichts Ungewöhnliches ist. Für Jesus war es auch nichts Ungewöhnliches, wenn wir zu Jesus gehören. Und dass das auch unseren Glauben nicht in Frage stellt und uns von Gottes Liebe und Jesu Liebe schon gar nicht trennen kann. Jesus hat gelitten unter Versuchungen durch den Teufel, den Widersacher Gottes. Jesus hatte sich von Johannes im Jordan taufen lassen und hatte vom Vater im Himmel eine mächtige Bestätigung für seinen Dienst bekommen. Es kam eine laute Stimme vom Himmel und Gott hat ihm zugesprochen, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Was für eine Bestätigung für den Weg, den Jesus vor sich hatte. Und gleich danach kommt es knüppeldick. Während einer 40-tägigen Fastenzeit in der Wüste wird Jesus vom Teufel versucht. Jesus hungert, kein Essen in Sicht, ein spürbarer Mangel. Und der Versucher packt ihn bei diesem Mangel und spricht ihn an. Du bist doch Gottes Sohn, sprich doch einfach zu diesem Stein, dass er zu Brot wird. Warte nicht auf Gottes Versorgung, bedien dich einfach selbst. Das kannst du doch, oder? Aber Jesus wusste, dass sich sein Vater im Himmel das so nicht gedacht hatte. Und er wehrt diese Versuchung ab mit den Worten, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeden Wort Gottes. Diese Wahrheit, die geschrieben steht, finden wir im 5. Buch Mose. Und Gott hat sie über Mose an das Volk Israel gegeben für ihren Weg in das verheißene Land, wo auch viele Widrigkeiten auf sie warteten. Aber es ist auch deshalb im 5. Buch Mose für uns aufgeschrieben, weil auch wir unterwegs sind in ein verheißenes Land. Wir sind auf dem Weg in den Himmel zu unserem verheißenen Land. Wohl uns, wenn wir wissen, was geschrieben steht. Es gibt gegen Versuchungen kein besseres Mittel, sich zu wappnen, als zu wissen, was die Bibel dazu sagt. Jesus hat gelitten unter Infragestellungen und unter körperlichen Angriffen. Wer bist du überhaupt? In einer anderen Situation ist Jesus unterwegs in Galiläa. Er predigt und heilt und die Leute sind dankbar und freuen sich. Und dann kommt er nach Nazareth in seine Heimatstadt und predigt in der Synagoge. Und was muss er sich anhören? Ist das nicht Josefs Sohn? Wer bist du denn, dass du so reden darfst, dass du uns in Frage stellen darfst? Und damit nicht genug? Sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn auf den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Vielleicht ist die eine oder der andere unter uns auch einmal schon so in Frage gestellt worden oder wird irgendwann mal so in Frage gestellt wie Jesus. Wer bist du eigentlich? Für wen hältst du dich? Und das nur, weil man Wahrheiten ausgesprochen hat, die in der Bibel stehen, die Gottes Wort und Willen entsprechen. Jesus hat gelitten unter Auflauerungen von Menschen, ihn zu verklagen. In einem Gottesdienst kommt ein Mann mit einer verdorrten Hand, so hat Luther das übersetzt, also eine unbrauchbare Hand, kommt in den Gottesdienst. Jesus sieht den Mann und fordert ihn auf, seine Hand vorzutreten und seine unbrauchbare Hand auszustrecken, und die Hand ist gesund. Lukas berichtet, er tat's, da wurde seine Hand wieder zurechtgebracht. Die Pharisäer aber hatten vorher schon entschieden, Jesus darf heilen, aber nicht am Sabbat. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas fänden, um ihn zu verklagen. Was wird der Mann gejubelt haben und alle, die diesem Mann irgendwo nahestanden oder sich einfach nur gefreut haben, dass einer wieder mit beiden Händen zufassen kann. Aber von den Pharisäern berichtet uns Lukas, sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten miteinander, was sie Jesus tun wollten. Wappnen wir uns mit der Gesinnung Jesu und lassen wir uns nicht davon abhalten, Gutes zu tun, auch wenn Menschen uns auflauern. Jesus hat gelitten unter ungerechtfertigten Zurechtweisungen. Jesus zieht in Jerusalem ein. Viele Jünger und Menschen und auch Kinder sind dabei und sie jubeln, sie freuen sich, dass dieser Jesus nun endlich zu ihnen kommt und sie fangen an, Gott zu loben über die großen Taten, die sie bei Jesus gesehen hatten. Und sie sprachen, gelobt sei der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Erde und Ehre in der Höhe. Einigen Pharisäern passt dieses Verhalten überhaupt nicht, weil sie das nicht wahrhaben wollen. Deshalb weisen sie eigentlich Jesus zurecht, wenn sie von ihm fordern, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Wir kennen aus den Evangelien viele Situationen, wo Jesus seine Jünger zurechtgewiesen hat, teilweise sehr heftig. Aber hier in dieser Situation gibt Jesus seinen Jüngern Recht um der Wahrheit willen. Und er tut es mit diesem starken Wort, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Das Richtige über Jesus sagen, sich an Jesus freuen und am Vater im Himmel, das kann auch uns ungerechtfertigte Zurechtweisungen einbringen. Jesus hat gelitten unter falsch verstandenen Familienbindungen. Damit kein Missverständnis an dieser Stelle aufkommt, vorab ein Hinweis. Jesus hat seine Eltern geehrt, wo immer es möglich war. Viele kennen schon aus dem Kindergottesdienst die Erzählung, wo Jesus als Zwölfjähriger mitgenommen wird auf das Passafest in Jerusalem und am Ende des Passafests ziehen alle heimwärts und Maria und Josef haben wohl gedacht, ja, er ist mit den Verwandten unterwegs und plötzlich stellen sie fest, Jesus ist nicht mit unterwegs und sie gehen zurück nach Jerusalem, müssen ihn 3 Tage suchen und finden ihn endlich im Tempel, wo er als zwölfjähriger religionsmündiger Jude auch mit den Männern dort und den Schriftgelehrten im Gespräch ist. Seine Eltern rügen ihn und sagen, warum hast du uns das getan? Wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er erklärt es ihnen, aber dann berichtet uns der Evangelist, er ging mit ihnen hinab nach Nazareth in seine Heimatstadt und war ihnen untertan, war seinen Eltern untertan. Und unmittelbar vor seinem Tod am Kreuz hat Jesus noch einmal in besonderer Weise Fürsorge für seine Mutter geübt. Wir lesen, dass Maria und der Jünger Johannes ganz nah am Kreuz standen und Jesus vertraut seine Mutter der Fürsorge dieses Jüngers Johannes an mit den bekannten Worten, Frau, siehe, das ist dein Sohn, Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Aber es gab Situationen, da mussten die Familienbindungen, auch die engsten Familienbindungen zurückstehen. Der Evangelist Markus berichtet uns, dass Jesus inmitten von Menschen sitzt, die von ihm lernen. Und dann sagt man zu Jesus, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern sind draußen und fragen nach dir. Aber Jesus weiß, das ist jetzt nicht dran für ihn. Und schaut auf die, die um ihn her sitzen und sagt zu denen, die ihn herausrufen wollen, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist meine Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus hat gelitten unter angezetteltem Streit. Jesus und seine Jünger sind über den See Genezareth gefahren und kommen mit dem Boot über an einen kleinen Ort und der Evangelist Markus berichtet uns, die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten ein Zeichen vom Himmel. Und am Ende lesen wir dann, Jesus seufzte in seinem Geist und verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hinüber. Jesus hat darunter gelitten, unerwünscht zu sein. Matthäus berichtet uns, dass am Ostufer des Sees Genezareth zwei Menschen von bösen Geistern besessen waren, die die ganze Gegend unsicher machten. Die kamen aus den Grabhöhlen, schreibt Matthäus, und waren sehr gefährlich, sodass niemand die Straße gehen konnte. Die bösen Geister erkennen Jesus sofort als den Sohn des lebendigen Gottes. Das ist typisch für den Teufel und seine Helfer. Und wir haben vorhin schon den Wochenbibelvers gehört. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das wissen diese bösen Geister in den beiden Menschen dort. Sie wissen, dass Jesus sie jetzt austreiben wird aus diesen Menschen. Und sie bitten darum, lass uns in die Herde Säue fahren, die da in der Nähe am Abhang grast. Jesus erlaubt ihnen das. Die bösen Geister fahren in die Herde und die ganze Herde stürmt den Abhang herab und ersäuft im See. Die beiden Menschen sind geheilt. Die Gegend ist sicher. Niemand muss sich mehr fürchten. Aber als die Schweinehirten in der Stadt davon berichten, da lesen wir, da ging die ganze Stadt hinaus Jesus entgegen und sie baten ihn, dass er ihr Gebiet verlasse. Der Heiland der Welt wird zur unerwünschten Person, ausgewiesen wegen ein paar Schweinen. Vielleicht geht es euch wie mir, dass sofort die Frage hochpoppt, hätte Jesus das nicht anders machen können? Hätte er ihn nicht die Schweine lassen können, wäre das nicht anders gegangen? Aber wer waren die Menschen damals oder wer sind wir heute, dass wir das befreiende und heilende Handeln Jesu wegen ein paar Schweinen kritisieren? Axel Köder hat neulich in einer Predigt über eine Folie quer rüber geschrieben, Achtung. Und dieses Achtung möchte ich allen zurufen, die an der Stelle nach den Schweinen fragen, die ihn zur unerwünschten Person gemacht haben. Wir haben angefangen, Jesus auf seinem Weg durch den Alltag zu begleiten. Ein Wegabschnitt, den wir üblicherweise gar nicht zur Passion zählen. Für eine 7 Wochen mit Jesus gestaltete Passionszeit findet ihr auf den Plätzen so einen Zettel. Das ist ein kleiner Fastenkalender und da ist für jeden Tag der nächsten Wochen bis zum Gründonnerstag ein Bibelvers genannt und ein Stichwort dazu, was das mit Jesus und mit unserem Leben zu tun hat. Lest diese Bibelstelle, dieses Bibelwort. Betet ganz schlicht, danke Jesus, dass du das ausgehalten hast. Und bittet Jesus ganz schlicht, erinnere mich durch deinen Heiligen Geist an dieses Bibelwort, wenn mir heute oder irgendwann das Gleiche widerfährt wie dir damals. Wer keinen Zettel erwischt hat oder lässt ihn heute liegen, am Anschlagbrett hängen solche kleinen gelben Fastenkalender, könnt ihr euch bedienen. Ich hänge immer wieder neue hin, wenn die alle sind oder wenn ihr es für jemanden mitnehmen möchtet. Und wenn es etwas zu leiden gibt für uns, dann ermutigen uns noch 3 weitere Bibelverse unseres Predigttextes. In Vers 14 heißt es, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Aber Achtung, das habe ich jetzt eingefügt, das Achtung, niemand unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Ich hoffe, dass wir niemals zu Mördern werden oder zu Menschen, die einen anderen beschädigen oder gar zu Tode bringen. Wenn man im Autoverkehr unterwegs ist, dann ist man manchmal nur dankbar, dass dieser Mensch gerade noch rechtzeitig vor unserem Auto gestoppt hat oder an einer unübersichtlichen Stelle ist. Wir können sehr schnell zu Menschen werden, die jemanden zu Schaden bringen. Und hoffentlich werden wir niemals zu Dieben. Aber mittendrin in dem Text nennt Paulus uns die Übeltäter. Ein Übeltäter ist ein Mensch, der einem anderen Böses zufügt. Auch wenn Jesus uns sicher schon manches aus unserem Herzen und von unserem Wesen herausgenommen hat, was irgendwie böse war, und es passieren uns immer wieder Sachen, die nicht Jesusgemäß sind, wie wir ab und zu mal sagen, die Jesus Unehre machen und für die uns andere Menschen bezahlen lassen, indem sie uns Leiden zufügen. Für Morden, Stehlen und alle Übeltaten müssen wir uns als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu schämen. Und da müssen wir auch Dinge in Ordnung bringen, wenn etwas passiert ist. Aber wenn Menschen uns nur deshalb schmähen und verachten und leiden lassen, weil wir zu Jesus gehören, weil wir seinen Willen über den Willen anderer stellen oder über den Willen der Gesellschaft, dann dürfen wir Gott ehren mit dem Namen Jesu, den wir tragen. Drei Worte noch, mit denen wir uns bewaffnen können. Jesus hat schon sehr früh seine Jünger bewaffnet und ihre Gesinnung und ihr Denken geformt, damit sie sich nicht fürchten vor dem, was auf sie zukommen könnte, wenn sie ihrem Auftrag gemäß unterwegs sind. Und wir gehören dazu. Jesus hat damals gesagt, der Jünger steht nicht über seinem Meister und der Knecht und die Magd nicht über ihrem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht und die Magd wie der Herr. Der Apostel Petrus hat die jungen Christen in Kleinasien bewaffnet mit folgendem Wort: Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Wir müssen diese Hoffnung und diese Freude auf den Himmel müssen wir ganz neu zurückerobern im Glauben. Das ist über Jahrzehnte, so mit Karl Marx hat das wohl angefangen, ist uns das immer wieder aus der Hand geschlagen worden, weil behauptet wurde, die Christen, die sich auf den Himmel freuen, die wollen ja hier auf der Erde nichts mehr verändern und die kümmern sich ja gar nicht mehr, die sind ja schon ganz entrückt. Jesus selbst hat das ganz anders gesehen. Es wird berichtet im Lukas-Evangelium, dass 70 Jünger zu einem Missionseinsatz ausgesandt worden sind. Und sie kommen wieder und sagen, Herr Jesus, sogar die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Aber Jesus hat nicht gesagt, prima, freue mich mit euch, sondern er hat gesagt, wie eine kalte Dusche wirkt das fast, darüber freut euch nicht. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und ich denke, nur mit diesem Trost Jesu im Rücken können wir Gutes tun, ohne müde zu werden. Können wir die segnen, die uns fluchen und denen wohltun, die uns beleidigen. Und der Hebräerbrief bewaffnet und ermutigt seit fast 2000 Jahren alle, die sich zu Jesus bekennen, mit dem Wort, gedenket an den, an Jesus, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. 7 Wochen mit Jesus. Viel Zeit an Jesus zu denken. Im letzten Gottesdienst des alten Jahres hatten wir diese Gebetsbox aufgestellt und hatten Zettel bereitgestellt. Da konnte man ohne Nennung des Namens aufschreiben, was man gern an Jesus loslassen möchte, was man sich von Jesus wünscht. Und wir sind jetzt im Donnerstagsgebetskreis dabei. Die Zettel, jeden Donnerstag kriegt jeder im Gebetskreis einen Zettel und liest den vor und betet dann für diesen Menschen, der das Gebetsanliegen reingelegt hat. Und mir ist aufgefallen, dass sich ein Gebetsanliegen öfter wiederholt hat. Und das ist der Wunsch, Jesus näher kennenzulernen, Jesus besser kennenzulernen. Und deswegen möchte ich alle, die diesen Wunsch haben, die ihn aufgeschrieben haben und die ihn vielleicht einfach auch ohne einen Zettel eingeworfen zu haben, sich wünschen, Jesus näher kennenzulernen, besser kennenzulernen. Die lade ich besonders ein zu dieser anderen Fastenaktion, 7 Wochen mit Jesus. Dazu segne uns unser auferstandener und lebendiger Herr Jesus. Amen.